Herzlich willkommen zur Aufnahme der Dental Late Night Show aus dem September. Wachstumsschmerzen mit Dr. Stefan Helker und mir, Christian Henrici. Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. In Wachstumsschmerzen geht es generell um Themen, die verschiedene Kategorien wie Patienten, Personal, Prozesse und dergleichen betreffen, die sich einstellen, wenn man als Organisation wächst. Bei den Patienten, erst hat man eine kleine familiäre Praxis, man hat 5, 8, 9, 10 Mitarbeiter und irgendwo ist man dann später bei 50 oder 60 Mitarbeitern. Wie ist das Patientenerlebnis? Es ist nicht mehr klein familiär, man kennt auch nicht mehr jeden Patient und was ändert sich dort und wie sollte man da die Kommunikation ändern? Das sind Themen, die wir da besprechen. Eingangs geht es aber um ein Black Swan Event im Wachstum und zwar erklärt Stefan, was bei ihm passiert ist. Bei ihm ist ein Wasserrohrbruch in der Klinik passiert und zehntausende Liter Wasser sind ins Gebäude gelaufen. Jetzt muss es an vielen Stellen aufgerissen und getrocknet werden. Er muss wahrscheinlich ins Hotel ziehen und dergleichen. Das heißt, es ist ein absolutes Desaster und diese Art von Desastern, die man eigentlich nicht vorhersehen kann, sind als sogenannte Black Swan Events kategorisiert. Da sprechen wir eingangs drüber und dann geht's um die normalen Wachstumsschmerzen von einer kleinen auf eine mittelgroße, auf eine große Praxis. Da wir so viele Kategorien haben, die wir heute nicht mehr mitbekommen haben, die Kategorien Finanzen und Mindset und die Inhaberrolle, also diese drei Punkte, die haben wir auf die Dental Late Night Show im Oktober vertagt. Diese Aufnahme ist ungefähr eine Stunde lang, die ihr gleich hören werdet. Und dann habt ihr nochmal eine Stunde in der nächsten Episode, wo es um die anderen Themen geht, sozusagen Teil 2 dieser Dental Late Night Show. Ich hoffe, es gefällt euch. Hört mal rein und viel Spaß. Hi Stefan, moin.
Christian, hi, grüß dich.
Du lebst noch, Stefan?
Ich lebe noch, ja. Gerade ist eine Menge los.
Wir müssen mal sagen, wir sind hier heute 18. September 2024 und in den letzten 10 Tagen ist so viel passiert bei Stefan, dass ich mich total wundere, dass du dir überhaupt die Zeit hierfür nimmst, um weiterhin Inhalte zu produzieren. Und ich weiß, dass diese Folge heute dir so sehr am Herzen lag und du eigentlich sagst, okay, das ist eigentlich so mit deine Folge des Jahres, Wachstumsschmerzen. Und ehrlich gesagt, da können wir schnörkellos fast direkt einsteigen, Stefan. Wir müssen sagen, ich habe mit Stefan, seitdem das jetzt alles passiert ist, nicht gesprochen. Wir haben geschrieben. Stefan, erzähl mir doch mal als Freund und unseren Zuhörern, was jetzt eigentlich alles in den letzten 10 Tagen passiert ist.
Ja, das Krasse ist, ich habe ja auch an dem Tag oder am Tag danach direkt einen Post abgesetzt, dass unsere gesamte Klinik unter Wasser steht. Im Endeffekt so, wenn man jetzt mal einen Live-Bericht macht, ich stehe morgens unter der Dusche. Ich freue mich, weil wir hatten am Wochenende sozusagen danach unsere Einweihungsparty geplant und dann wurden noch so die letzten Aufbauarbeiten gemacht und alles quasi so fertig, ne, und in die Wohnung eingezogen. Seit einer Woche waren wir dann schon oben so halb drin, die Möbel wurden nebenbei aufgebaut. Dann war es Montag früh, ich glaube 6.45 Uhr oder so, ich dusche und plötzlich höre ich ein komisches Geräusch in der Wand und habe mir erstmal gar nichts bei gedacht, weil ich war sowieso fertig mit Duschen, ich habe dann abgedreht und als meine Frau dann unter die Dusche wollte, hat sie gesagt, das Wasser wird nicht mehr warm. Und ich so, okay, komisch, war gerade ein komisches Geräusch in der Wand, vielleicht ist irgendwie Warmwasser zugegangen oder so. Und eine halbe Stunde später steht Chris, unser Haustechniker, in der Tür und meint so, Stefan, du musst unbedingt runterkommen, unten, es kommt alles aus den Decken, aus den Wänden raus und alles läuft voll. Ich runtergerannt, denk so, scheiße, du hast wirklich gesehen, aus unseren Rasterdecken, also das sind die gleichen Decken wie hier. Und aus den Seiten von den Rasterdecken hat es angefangen, wirklich wie so ein Wasserfall zu regnen. Ich bin runtergerannt, hab dann versucht, möglichst viele von meinen Leuten zu finden, die schon da waren. Wir haben ja ab 6:30 Schicht. Ich hatte, glaube ich, Behandlungsbeginn erst 8:00. Und deswegen, ich stand kurz vor 7 unter der Dusche, hab dann 20 Leute geholt und in Panik haben wir versucht zu retten, was zu retten war. Haben dann überall Eimer aufgestellt, haben dann den Sanitär angerufen, der aber sowieso eigentlich dann 8:00 anfängt. Also es war so, ich würde sagen, 7:30 dann. Und ja, dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Dann haben sie das Leck nicht gefunden, haben das Wasser erst nach kurzer Zeit abdrehen können. Und dann sind schon Zehntausende von Litern in der ganzen Klinik ausgelaufen, bis in den Keller rein, also vom 3. OG, 2. OG, 1. OG, Erdgeschoss, bis in den Keller, kam dann unten im Fitnessstudio raus, das Wasser. Und ja, dann in den Tagen danach natürlich haben die ganzen Decken weitergetropft, wir mussten die Eimer mehrfach leeren, haben ja jetzt einen Gutachter heute da gehabt zum ersten Mal und der hat auch schon gesagt, das ist ziemlich sicher ein gut 6-stelliger Schaden. Und jetzt müssen wir einfach gucken, wie es weitergeht. Ne? Aus unserer Wohnung werden wir vielleicht raus müssen, werden da wahrscheinlich erstmal entweder ins Hotel müssen oder irgendwie unten bei uns in der Klinik im Übernachtungsbereich für Patienten übernachten müssen. Ja, und das ist momentan so State of the Art und muss man jetzt natürlich positiv mit umgehen. Was willst du damit machen? Du musst jetzt halt irgendwie gucken, dass du das gefixt kriegst, möglichst schnell. Aber es kommt halt so on top einfach da drauf und gerade wenn du nichts dafür kannst, du kannst es auch nicht beeinflussen. Ne? Das ist jetzt über Versicherung und die lassen sich dann auch Zeit. Also uns wurde heute gesagt, wir sind bis Weihnachten oder Januar mit dem Thema jetzt beschäftigt.
Weiß man denn, also okay, ich habe verstanden, dass es auf einmal alles losbrach und es auf einmal der Schaden da war. Aber hat man genau herausfiltern können, was ganz konkret die Ursache dieses Schadens war? Ich meine, es ist ja alles neu. Es ist ja, jeder Kubikzentimeter ist ja neu gemacht.
Ganz krasser Fehler, eine Dichtung wurde nicht gepresst. Jede Dichtung muss gepresst werden. Es wurde hier vergessen.
Eine Dichtung, oh Gott.
Ja, aber es ist ja ein Riesenrohr. Also, wenn du einen Herzinfarkt hast, da hast du den auch, oder wenn du irgendwie eine Plaque sich löst und die setzt sich auch nur an eine Stelle, trotzdem ist das ganze System dann im Arsch. Also da laufen ja viele Liter pro Sekunde durch, ne?
Ja, also ich meine, es ist ja alles neu, es muss ja auch alles wieder trocken kriegen und so. Und das wird ja dann, da hast du ja Trocknungsgeräte.
Ja, es werden jetzt Löcher überall reingebohrt, es werden Trockner aufgestellt, die werden dann einen Monat lang laufen und dann müssen alle Gewerke wieder neu anfangen. Ne? Es muss neuer Estrich dann an der Stelle gemacht werden, es müssen neue Böden gemacht werden, es muss neu gefliest werden oder der Maler muss neu dran, es muss neu Trockenbau gemacht werden. Also eigentlich hast du einmal nochmal einen kleinen Bau, nochmal neu.
Ach Stefan, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja einfach, das ist ja genau das, was man jetzt in dieser Sekunde nicht braucht. Ich meine, das brauchst du nie, sind wir uns mal klar darüber, aber es ist ja alles am Hochlaufen. Es sitzt ja auch noch nicht jeder Handschlag. Es wird ja alles verprobt. Über Wochenende hat so deine Einweihungsfeier, hat die überhaupt stattgefunden?
Doch. Die haben wir trotzdem durchgezogen. Obwohl unser Bad, also wir haben unser Bad erstmal aufgekloppt. Das können wir nicht mehr benutzen. Wir machen jetzt alles im Gästebad. Ja, meckern auf hohem Niveau. Zumindest haben wir ein Gästebad. Ne? Aber ja, und dann die Feier war ja im Wohnzimmer und auf der Terrasse. Das ging dann schon.
Oh Mann. Da kann man nur sagen, das tut mir wahnsinnig leid, dass das so passiert ist.
Aber was gut war, das Team hat super zusammengearbeitet an dem Tag und hat dann auch länger gemacht und so. Das war auf jeden Fall positiv. Das hat mich sehr stolz gemacht.
Du findest immer was Positives, aber ich glaube, wie immer, wenn es jemand schafft, dann ihr haltet gut zusammen und ihr habt ja auch bisher so viel jetzt hingekriegt und dieses Jahr so viel auf die Beine gestellt. Trotzdem braucht das kein Mensch und nicht zu dieser Jahreszeit. Und Behandlung ist aber nicht eingeschränkt aktuell.
Nee, es ist nicht wirklich eingeschränkt. Also ich habe auch da, also das war Glück im Unglück. Das ist im hinteren Bereich, das ist dann in die Leadership Area, die wir noch nicht so viel genutzt haben. Klar, da sind jetzt 2-3 Schreibtische nicht nutzbar. Da haben wir aber im Gebäude noch genug Platz, um die Leute einfach umzusetzen, ohne dass es einen Nachteil hat. Und in der Kinderbehandlung, da sind 2-3 Wände so ein bisschen feucht geworden. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn sie das aufreißen, ob wir dann 1-2 Behandlungszimmer zumachen müssen, aber auf jeden Fall nicht viele.
Ihr hattet ja auch dann Patienten komplett Stopp, hattet ihr auch Behandlungsstopp dann für ein paar Stunden, logischerweise?
4 Stunden, ja.
Also innerhalb von 4 Stunden habt ihr sozusagen wieder Patienten einbestellen können oder habt die Termine dann wahrnehmen können, ne?
Wir haben abbestellt, also wir haben, um 7 Uhr war ja dann klar, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Dann haben wir die Leute, die zwischen 7 und 8:30 gekommen sind, weggeschickt und alle, die zwischen 8:30, wir haben erstmal bis 11 abbestellt, was eigentlich ziemlich optimistisch war an dem Punkt. Aber wir haben es dann irgendwie hingekriegt, dass wir bis 11 Uhr dann wieder anfangen konnten zu behandeln. Also dann hat sich ein Team von 10 Leuten weiter auf das Wasser konzentriert. Die Ärzte sind dann wieder in die Behandlungszimmer gegangen und haben dann mit reduzierten Assistenzen dann weiter behandelt. Weil ein paar musstest du da weiter mit den Eimern, ne? Du musst dir echt vorstellen, die Eimer sind dann innerhalb von 5 Minuten waren die voll. Und dann hast du eigentlich so eine Kette gehabt aus Leuten, die Eimer dann weggeschleppt haben. Aber es wurde dann immer weniger von Stunde zu Stunde. Und irgendwann war der Sanitär dann auch da, der das dann so ein bisschen übernommen hat. Und dann konnten wir wieder normal behandeln. Semi-normal.
Aber Stefan, ansonsten, als wenn das nicht schon genug Neuigkeiten wäre, bist du ja eigentlich jeden Tag voll von Neuigkeiten. Und wir haben ja heute uns so ein bisschen das Thema Wachstumsschmerzen. Ich glaube, das ist jetzt hier schon so Wachstums-Chaos-Schmerz.
Schmerzen waren es auf jeden Fall, ja. Das kann man schon so sagen, ja.
Ich meine, aber das war ja nicht der einzige Schmerz. Oder es ist ja auch, ich meine, das ist jetzt ein Ereignis, das passiert wie ein Erdbeben. Damit plant man, man weiß, es kann passieren, aber man plant ja nicht so richtig damit, ne? Also die Leute.
Schon ein Black Swan Event sozusagen, ne? Im Mikro. Mikroblick Black Swan Event. Im eigenen Mikrokosmos ist das ein Black Swan Event.
Ich glaube, da müssen wir mal definieren. Es gibt ja sogar diese Black Swan Events und die White Swan Events, wenn man so will. Also die Dinge, die im Wachstum passieren können oder die ganz sicher passieren, auf die man vorbereitet ist. Und das ist der große Unterschied. Black Swan ist charakterisiert dadurch, dass man nicht darauf vorbereitet ist oder nicht wirklich. Zum Beispiel auf Corona. Corona war so ein typisches Black Swan-Event. Der russische Angriffskrieg ist ein Black Swan-Event, dass man weiß, okay, vielleicht ist da was, aber dass es dann tatsächlich so war, da wurden ja selbst Staatslenker überrascht von. Und die Leute, die am Vesuv wohnen in Italien oder im Yosemite Park, die wissen, okay, der knallt alle paar hundert Jahre mal und dann gibt's ja nichts mehr. Aber dass der jetzt übermorgen knallt, das wissen sie auch nicht. Das heißt, haben ihre Hühner draußen laufen, machen ihre Ferien, ziehen ihre Kinder groß und gehen in Kindergarten, Kirche und Schule. Und eigentlich haben wir diese Folge unter dem White Swan gehabt. Das heißt, unter den Dingen, die einfach im Wachstum immer passieren, ja. Und bei dem einen mehr oder beim anderen weniger. Aber das ist eigentlich das, was immer passiert. Und da hatten wir tatsächlich auch was vorbereitet. Und das wollten wir euch jetzt hier an dieser Stelle auch nicht vorenthalten.
Genau. Also der Hintergrund ist ja auch so ein bisschen der, dass im Makro klar ist, dass Praxen immer größer werden. Klar, nicht jede Praxis hat jetzt das Wachstumsziel, irgendwie auf eine dreistellige Mitarbeiterzahl zu wachsen. Aber es gibt super viele Praxen, die auf 2, 3 Behandler wachsen, auf 4 Behandler, auf 25er Teams, auf 30 Leute Teams. Und auch da treten einige Wachstumsschmerzen schon auf, von denen man in der Kategorie 8 Mitarbeitende noch gar keine Ahnung hat. Und ich habe das große Glück, dass ich das jetzt 2, 3 Mal durchgemacht habe, dass du sicherlich viele Leute betreust, die diese Wachstumsschmerzen haben, und dass wir auch im Marketing viele betreuen, die diese Wachstumsschmerzen haben. Und es passieren fast immer die gleichen Dinge im Wachstum in den verschiedenen Kategorien. Und klar gibt's da unterschiedliche Ausprägungen, und sicherlich gibt's auch Talente, die sagen, hey, aufgrund meines Grundtalentes tritt das zum Beispiel gar nicht erst auf. Ne? Wenn jemand eine super empathische Führungspersönlichkeit ist, dann kriegt er vielleicht ein paar von den Führungsthemen nicht, die alle anderen kriegen, die eben nicht so natural Führungstalente sind, weil sie vielleicht irgendwie dynastisch das von ihren Eltern mitbekommen haben, wie man gute Führung macht oder so. Also mit Talent meine ich nicht, dass das angeboren ist, sondern dass sie vielleicht schon über ihre Familie oder vielleicht durch ihre Karriere vielleicht das irgendwie schon besser mitbekommen haben als andere, die sich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht haben. Ne? Also von daher, wir haben so 5 Kategorien vorbereitet und gehen mal so ein bisschen durch und diskutieren über jede Kategorie mal, würde ich sagen, so 10, maximal 15 Minuten und haben danach einen richtig coolen Podcast, wo ihr, glaube ich, einen guten Mehrwert rausziehen könnt, wenn ihr vielleicht gerade in dieser Wachstumsspirale seid oder wenn ihr sagt, ich lass mich jetzt nieder und mein Ziel ist es, irgendwann mal größer zu werden.
100%. Also Stefan, ich habe den Slide schon geöffnet. Wir haben es in Themen unterteilt. Meistens erstellen wir Thesen, wie zum Beispiel die Inflation geht hoch oder geht runter oder Ausfallquoten im November werden auf 20% im Durchschnitt steigen. Das waren Thesen und wir haben auch manchmal Themen. Und heute haben wir es in Themen unterteilt und die haben wir so ein bisschen kategorisiert. Und da fangen wir mit der Kategorie Patienten an. Und Stefan, ja, erzähl mal von deinem Wachstumsschmerz bei den Patienten.
Also wenn wir eine Praxis haben, die in ihrer, sag ich mal, in ihrer Patientenauslastung beziehungsweise in ihrer Patientengesamtheit stabil ist, also weder wächst noch schrumpft. Das war zum Beispiel eine klassische Praxis, die meine Mutter am Ende hatte. Sie hatte einen Patientenstamm, es kamen ein paar neue dazu und ein paar sind unten rausgegangen. Aber im Grundsatz war die Patientenanzahl grob konstant. Ne? Mal hast du da irgendwie in der BWA mal 40.000 mehr gehabt, dann hast du mal 50.000 weniger gehabt, weil du 2 Wochen länger Urlaub gemacht hast oder weil du Glück hattest, dass mal 2, 3 Privatpatienten irgendwie eine große Implantatversorgung mehr oder weniger gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen hattest du eben Stabilität im Patientenstamm. Das bedeutet, erste Kategorie, wie gut kennst du die Patienten? Als ich angefangen habe, 2009, kannte ich ganz viele, also ganz am Anfang kannte ich noch gar keinen, aber dann so nach 2, 3 Jahren kennst du die Patienten. Es kommt jemand rein und eigentlich 70-80% der Patienten sind dir als Inhaber bekannt. Ein Wachstumsschmerz ist ganz, ganz bestimmt, dass du irgendwann nur noch einen ganz kleinen Prozentsatz deiner Patienten, die in der Praxis sind, kennst. Also ich kenne vielleicht nur noch 10-15% der Patienten und dadurch wird es natürlich anonymer. Und das bedeutet automatisch auch, dass die Bindung der Patienten an die Praxis in der Regel auch geringer wird. Das heißt, wenn du als Inhaber wirklich gut bist im Thema Patientenführung und Kommunikation, dann hast du nicht diese Fluktuation im Patientenstamm. Das heißt, das musst du dann, um diesen Wachstumsschmerz zu vermeiden, kompensieren, indem du deine angestellten Zahnärzte oder die anderen Leistungserbringer eigentlich genauso schulst, wie sie sein müssten, wenn sie selber Inhaber wären und auch eine hohe Patientenbindung aufbauen. Der zweite Schmerz, den man allerdings kriegt, ist, dass wenn die Fluktuation hochgeht, man natürlich deutlich mehr neue Patienten braucht, um überhaupt dieses Wachstum aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn du als kleine Praxis vielleicht eine Churnrate von 3-4% hast, weil du wirklich eine ganz, ganz tolle Patientenbindung hast, nehmen wir jetzt mal einfach an, 1000 Patienten pro Jahr, ist jetzt wirklich so eine Milchmädchenrechnung, du hast 4% Churn, dann brauchst du 40 neue Patienten im Jahr. Und dann bist du safe. Jetzt wächst du auf das Doppelte, bräuchtest du 80 neue Patienten, aber deine Churnrate geht ja hoch. Das heißt, du brauchst ja nicht 80, sondern du brauchst, wenn deine Churnrate auf 5% geht, brauchst du schon 100. Wenn die auf 10 geht, brauchst du schon 200 bei 2000 Patienten. Und das ist etwas, was natürlich viele Großkonstrukte extrem merken. Sie wissen, wie sie das Marketing machen. Das heißt, sie gewinnen diese neuen Patienten, haben aber einen unglaublichen Turnover. Und dadurch kommen sie teilweise, das sind wir dann später bei einer anderen Kategorie, es wirkt sich dann auf Prozesse und Effizienz halt extrem aus oder auch auf die Hourly, also auf die Honorarumsatzquote. Also wir werden auch merken, dass innerhalb dieses Podcasts viele Sachen auch einfach zusammenhängen. Aber mit Patienten hast du genau dann diesen Schmerz, dass je größer du wirst und je schneller du wachsen willst, umso mehr Patienten sind auch einfach noch neu in deinem Stamm. Ne? Wir haben momentan, das haben wir ja jetzt wirklich ganz, ganz krass und das ist wirklich ein krasses Learning, was ich teilen kann. Momentan haben wir wirklich 500 Neupatienten pro Monat. Das ist wirklich massiv. Und du merkst es natürlich, wenn jeder dritte Patient ein Neupatient ist, ist der ganze Betrieb unruhiger. Ja, weil du die ganze Zeit nur am Aufnehmen bist von Befunden. Du machst noch nicht viel Umsatz, weil du erstmal Rechnungen schreiben musst oder beziehungsweise sogar erstmal halt Kostenpläne schreiben, die dann umsetzen musst. Das kann auch zu einer gewissen Unzufriedenheit bei zum Beispiel angestellten Zahnärzten führen. Ne? Es kommt jetzt ein angestellter Zahnarzt, der behandelt die ganze Zeit und der merkt, oh, es kommt überhaupt kein Umsatz rein. Und in der Regel sind diese Umsatzerbringer ja umsatzbeteiligt. Und der denkt sich, das ist eine scheiß Praxis, weil ich kann hier keinen Umsatz machen. Dabei ist eigentlich nur Geduld gefragt, bis aus diesen Neupatienten irgendwann Patienten werden, die dann auch Leistungen abrufen und irgendwann zu Stammpatienten werden. Erfordert allerdings im Wachstum wirklich ein hohes Maß an Geduld und auch ein Stück weit Resilienz im Patientengut.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy-c.de. Nochmal www.opti-academy.de. Ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, ist dazu ergänzend, dass die Kommunikation bei diesen Wachstumsschritten gegenüber dem Patienten auch eine andere ist. In deiner vorherigen Praxis oder noch vielleicht unter deiner Mutter, da konntest du noch sehr gut mit deinem eigenen Namen in die Patientenkommunikation gehen. Und jetzt gehst du ja mit der Dental 1 Klinik in die Patientenkommunikation. Und was viele verkehrt machen ist, die wachsen, aber ändern die Kommunikation nicht. Das heißt, dass am Ende des Tages steht da immer noch Dr. So und so. Ich habe einige im Kopf, die auch bei, was ich, 200, 300, 400 Neupatienten im Monat, also die schon riesig gewachsen sind, immer noch im Prinzip mit ihrem eigenen Namen ganz vorne stehen, aber im Prinzip gar nicht mehr auch nur einen Bruchteil der Neupatienten behandeln. Die haben meistens sogar nur ihre Patienten, mit denen sie so gewachsen sind, ihre Stammpatienten, und die Neupatienten lernen die vom Bild in der Praxis oder auf der Website vielleicht kennen, aber sonst nicht mehr. Ich halte das für fatal. Ja? Also die Erwartungshaltung, die man beim Patienten schürt. Also man sagt zum Beispiel, ich gehe zu Professor Meier in die Praxis. Und dann fragt der Nächste, und? Hat dich Professor Meier behandelt? Nee, das war Frau so und so, Herr so und so, bap, 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 bap. Das heißt, du wächst eine Erwartung, der Patient sagt, okay, ich bin jetzt nicht beim Primus unter Pares gelandet, ich bin bei irgendjemandem gelandet. Muss ja, wir wissen ja, dass es nicht schlechter sein muss, aber es ist nun mal so. und die Erwartung stimmt nicht mehr mit dem tatsächlich Erlebten überein. Und spätestens, wenn man dann in der Familie oder im Freundeskreis zu Hause spricht, kommt es hervor, dass man ja eh auch irgendwo anders hingehen kann, weil man ja eh nicht von dem behandelt wird. Das ist, wenn man so einen Personenkult oder eine Personenmarke aufbaut. Wo es sich total lohnt, ist, ich kenne Praxen, die haben einen Behandler, vielleicht zwei Prophylaxekräfte, machen einen Wahnsinnsumsatz, wahnsinnig gute Leute. Ja, die brauchen auch nicht mehr als drei Zimmer. Ne? Alle drei Zimmer sind durchgehend belegt, haben keine, was ich, räumlichen oder personellen Wachstumsambitionen, verdienen trotzdem eine Menge Geld. Da kann man den Personenkult absolut locker auf die aufbauen und halten, weil man da das Versprechen erfüllt.
Genau. Die Frage ist, baust du eine Corporate Brand auf oder baust du eine Personal Brand auf? Oder eine Personal Corporate Brand, kann man es ja auch nennen. Ne? Personal Brand ist immer so ein bisschen schwierig. Ne? Ist ja eine professionelle Personal Brand, eine Business Personal Brand. Ne?
Und es ändert sich halt im Laufe des Wachstums. Am Anfang mag das eine richtig gewesen sein und dann switcht man über, weil das andere richtig ist. Und ich glaube, bei dir kann man meines Erachtens Marketing aus dem Lehrbuch den Switch sehen. Haben wir dieses Jahr miterlebt. In der Firmierung finde ich nicht mehr den Namen Helker.
Richtig. Das ist auch völlig bewusst. Das Ding ist, ich habe ja weiterhin meine Content-Formate innerhalb der Dentabank-Klinik-Welt. Ja, und wer mich dort sieht und mich dort gut findet, der kann ja trotzdem sagen, ich möchte gerne zum Dr. Helker, weil den finde ich gut. Das Gleiche können die aber auch für andere Content-Formate sagen. Der Christian zum Beispiel macht bei uns das Kinderformat. Und dann sehen die den und sagen, Mensch, in der Dentabank-Klinik arbeitet jemand, der ist schon sichtbar. Auch vielleicht mehr sichtbar als andere, die dann sagen, ich möchte nicht vor die Kamera. Das ist für unsere angestellten Zahnärzte auch ein Hebel, den wir anbieten. Wir haben nun mal die Plattform, wir haben die Skills, wir haben die Videoproduktionskapazitäten und die Reichweite. Und für viele angestellte Zahnärzte ist das dann das Sprungbrett zum Expertentum, weil bei uns muss erstens keiner an mir vorbei, weil ich kann sowieso nicht mehr abarbeiten. Ich habe nur noch meine drei Behandlungstage. Da hustle ich dann zwar durch, aber das ist trotzdem alles sehr schnell voll. Ne? Und alles, was dann darüber hinaus überbleibt, und Kinderzahnmedizin mache ich sowieso nicht und KFO mache ich auch nicht und Aligner. Das heißt, jeder kann sich bei uns sehr gut positionieren, wenn er das möchte. Er muss es dann eben trotzdem tun, weil wir merken das. Ne? Wenn jemand nicht sichtbar ist für ein Expertenthema online, dann muss er innerhalb der Klinik alles selbst mühevoll verkaufen. Ne, da muss er immer erst sagen, hey, ich bin der Experte da und dafür. Und dann muss er das im Gespräch beweisen. Solange hast du nicht im Gespräch, ne, dann machst du lieber ein paar Videos. Die Leute kommen dann wegen dessen. Und dann hast du natürlich ganz andere Umsätze auch als angestellter Zahnarzt bei uns in der Klinik. Ne, das sieht man am Adam, das sieht man am Christian, die eigentlich so die Umsatzerbringer sind, die eben den größten Hebel haben. Ne? Klar.
Nee, absolut. Ich glaube, Stefan, damit haben wir das erste Thema gut getaggt. Oder wolltest du noch was ergänzen?
Ein letzter Faktor noch, den haben wir zwar schon mal angesprochen, aber da das jetzt ja, da wir nicht davon ausgehen können, dass alle Folgen gesehen haben, ist noch das Thema No-Show. Das heißt, wenn du ins Wachstum gehst und mit einer erhöhten Neupatientenquote eben auch dann reingehen musst, ne? Also wenn du wachsen willst, brauchst du mehr Neupatienten, dann steigt deine Neupatientenquote, dann steigt aber auch gleichzeitig deine No-Show-Rate. Das muss einem einfach bewusst sein. Es ist ein Schmerz. Also momentan einer unserer Top 4 Schmerzen, die wir haben. Wenn 40% Neupatientenquote ist innerhalb eines Zeitraums, dann kannst du davon ausgehen, dass irgendwie 30-40% von diesen 40% nicht kommen. Und dann hast du schon 15% Leerlauf, egal was du tust. Also wir versuchen gerade alles und es ist nicht einfach. Also ich hoffe auch, dass diese gesetzliche Ausfallregelung kommt, dass gesetzliche Patienten, wenn sie zu ihren Terminen nicht, obwohl sie sich angemeldet haben, kommen, dass dann ein gesetzliches Ausfallhonorar kommen darf. Denn momentan ist das Mindset, dass Arzttermine genauso viel wert sind wie unverbindliche Buchungen bei der Bahn. Ja, wenn die Bahn nicht kommt, nehme ich die nächste. Und damit muss man momentan einfach rechnen. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man jetzt stark wächst, dass man die gleiche Effizienz behält, weil dir fehlt ein Stück der Auslastung. Und Auslastung ist das, was am Ende die Rentabilität macht. 10% weniger Auslastung hatten wir ja selber schon mal ausgerechnet, bedeutet irgendwie direkt 25-30% weniger Rentabilität. Damit muss man einfach rechnen.
Ja, kann man ja ganz einfach rechnen, wenn wir oben 10% abschneiden. Was unten am Ende des Tages bei dem gleichbleibenden Kostenapparat weniger steht, das ist der Unterschied zwischen Bittsteller und Fürst. Also das ist wirklich der Unterschied zwischen einer Praxis, die am Existenzminimum schraubt, oder einer Praxis, die wirklich renditestark läuft. Und wir brauchen renditestarke Praxen, haben wir auch schon oft gehabt, denn die Praxen müssen investieren. Gerade jetzt umso mehr muss investiert werden. Und wenn keine Rendite da ist, kann man nicht investieren. Ganz klar, das ist dann die Abwärtsspirale. Und die Abwärtsspirale beginnt in einem schlechten Prozess. No-Show-Rate nicht gut prozessiert. Bedeutet, ich habe wirklich meine Rendite auf ein Minimum, auf wirklich knapp über null runtergeschraubt. Ne? Wenn ich überhaupt, das ist wirklich so. Ich bin da bei 10% Rendite oder so. Und am Ende des Tages fehlt mir dann das Geld zu investieren. Und das muss sich eigentlich jeder auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein Desaster ist. Angefangen von einem schlecht gemanagten Prozess, noch kein Geld ausgegeben und dann die Rendite von der normalen runtergefahren. Also insofern hatten wir es schon mal, aber ich glaube, das ist nochmal als gute Wiederholung, kann man, glaube ich, in etlichen Folgen von uns nachhören. Das haben wir schon ganz, ganz häufig mal im Detail tiefer gelegt. Kommen wir mal auf die Kategorie Personal, lieber Stefan. Wo hast du den größten Wachstumsschmerz im Personal gemerkt? Und wir müssen ja sagen, wir haben dazu ja auch schon mal ein, zwei Punkte gemacht, aber fass da mal Big Picture zusammen, wo du da die Punkte siehst.
Also hier ist eigentlich so ein bisschen auch das Thema, es kommt gleich noch Organisationsstruktur auch so ein bisschen verwoben. Ich sehe da immer so 3 bis 4 Level in so einer Praxis. Level Nummer 1 ist, du bist halt eine Einbehandler-, Zweibehandler-Praxis und du führst den Laden eigentlich selber. Du bist sowohl Inhaber als auch Manager. Und wenn du jetzt größer wirst, musst du damit rechnen, dass du Verantwortung abgeben musst für gewisse Dinge, wo du eigentlich momentan noch denkst, ey, das kann ich nicht abgeben, weil das ist super essentiell und wenn das nicht von mir gemacht wird, dann läuft das nicht. Davon musst du dich spätestens verabschieden, sobald du zum Beispiel ein Schichtsystem einführst. Dann bist du nicht mehr die ganze Zeit in der Praxis präsent. Und dann müssen andere Leute Entscheidungen treffen. Was bedeutet Verantwortung? Verantwortung bedeutet am Ende des Tages eine Entscheidung zu treffen und für diese Entscheidung Accountability zu haben. Wenn du klein bist, kannst du theoretisch alle deine Mitarbeitenden dazu erziehen zu einer eigenen Hilflosigkeit, dass sie immer wegen jeder Kleinigkeit dich fragen. Das ist trotzdem nicht gut. Also wenn ich jetzt nochmal eine kleine Praxis machen würde, würde ich es trotzdem anders aufbauen. Es fällt dir an dem Punkt aber zumindest noch nicht auf die Füße. Also du kannst es theoretisch so machen. Du kannst Leute natürlich von vornherein zur Verantwortung erziehen und wahrscheinlich wirst du trotzdem besser fahren. Aber meistens verändern wir uns ja erst, wenn wir einen zu großen Schmerz kriegen. Und spätestens, wenn du dann irgendwann 3, 4 Behandler hast und ein Schichtsystem, dann ist der Schmerz so groß, dass du irgendwann Verantwortung überträgst. In der Regel erstmal auf eine Praxismanagerin oder auf jemanden, der beim Personal unterstützt. Und das ist dann ein großer Shift und das ist auch ein großer Wachstumsschmerz, weil das wird am Anfang nicht so gut funktionieren, wie man sich das wünscht. In der Regel zumindest nicht, weil man sich meistens nicht eine hochqualifizierte Kraft leisten kann, die man eigentlich schon an dem Punkt bräuchte. Eigentlich ist man immer ein bisschen zu klein für die Kraft, die man eigentlich bräuchte, auf der Größe, wo man jetzt gerade ist. Ja, also theoretisch, ich bräuchte jetzt hier vielleicht am besten einen Geschäftsführer, der schon mal ein mittelständisches Unternehmen geführt hat, der will aber 200.000 haben. Die habe ich jetzt gerade nicht. Also muss man irgendwie gucken, dass man mit den Leuten, dass man die so schnell weiterentwickelt, dass sie irgendwie auch dahin kommen. Und das ist eine ganz große Inhaberfrage. Da kommen wir ja nachher noch bei dem Thema Mindset und Inhaber, sage ich mal, dazu. Im Großen und Ganzen muss man aber sehen, je größer du wirst, umso mehr brauchst du Personal, was auch eigene Entscheidungen treffen kann. Am Anfang ist es die Praxismanagerin, später sind es dann Teamleiter und irgendwann sind es dann auch C-Level-Persönlichkeiten, die dann, wenn du dann irgendwo im dreistelligen Bereich bist, die dann wirklich eigene Bereiche leiten. Und das ist ein sehr, sehr großer Wachstumsschmerz. Ich habe das selber auch gemerkt, weil am Ende des Tages kannst du auch keinen führen, der über dir steht, ne, vom Verantwortungslevel. Das heißt, du als Inhaber bist eigentlich immer der Flaschenhals und du musst immer eigentlich derjenige sein mit dem größten Verantwortungslevel, mit dem größten Selbstführungslevel, weil sonst folgen dir andere Leute nicht, weil die merken, hey, ich folge gerade jemandem, der eigentlich weniger kann als ich. Und das machen die wenigsten. Das machen, vielleicht kurzfristig funktioniert das. Das heißt, du bist immer in der Verantwortung, dich selber weiterzuentwickeln, um besseres Personal auch führen zu können. Und dann muss man mit einer zweiten Sache noch rechnen im Wachstum und das ist das Thema Politik. Das heißt, je größer eine Organisationsstruktur wird, umso mehr muss man sich damit abfinden, dass es Grüppchenbildung oder / Politisierung gibt im Unternehmen. Das fängt auch schon mit 15, 20 Leuten wirklich krass an. Also meistens hast du dann schon verschiedene Interessensgruppen in der Praxis. Die einen sind die Extrovertierten, die einen sind die Introvertierten, die einen mögen das Schichtsystem, die anderen mögen das Schichtsystem nicht. Die einen kommen immer mit abends, die anderen würden lieber zu Hause bleiben. Und schon hast du plötzlich verschiedene Interessen im Unternehmen. Und das ist am Anfang denkst du dir, boah, alles war mal so harmonisch und irgendwie haben alle an einem Strang gezogen. Das war aber nur deshalb, weil es so wenige Leute gab, dass man keine Kompromisse machen musste bei den Interessen. Weil du hattest ganz viel Kontakt immer mit den gleichen Leuten, hast immer die gleichen Leute in dein Unternehmen gezogen und irgendwann arbeiten Leute in deinem Unternehmen, mit denen du gar keinen Kontakt mehr hast. Und deswegen führen die so eine Art Paralleldasein mit anderen Leuten, mit denen du auch keinen Kontakt hast. Und das muss einem einfach bewusst sein. Und es muss einem bewusst sein, dass je größer das Unternehmen ist, umso mehr muss es in der Lage sein, diese Vielfältigkeit zu integrieren und zu managen, ohne dass es explodiert.
Oh Mann, das ist ja auf einen Punkt gebracht, das ist ein Kulturshift. Und jeder von euch Zuhörenden, wer schon mal in einem solchen Kulturschiff war, ich persönlich war es auch schon, von einem kleinen Unternehmen, wo jeder jeden kannte, wo auch jeder den Partner von jedem kannte, wenn man so will, ja, wo man mit dem einen mehr, aber mit dem anderen weniger, aber man irgendwie kannte man jeden, hin dazu, dass man kaum noch jemanden kennt. Und ich glaube, der Vorteil einer Zahnarztpraxis ist, dass es keine ausgeprägte Remote-Kultur geben kann, aufgrund der Tätigkeit, genau wie bei einer Zimmerei oder so. Ne? Da können die Zimmerer nicht auf einmal am Rechner sitzen. Also das heißt, dass die Natur der Sache nimmt das von der Schippe, aber trotzdem ist es was anderes. Und die, die in dem einen Bereich, in dem Erstgenannten geprägt sind, haben genauso große Schwierigkeiten, im anderen zurechtzukommen, wie die, die im Konzern oder in Großunternehmen geprägt sind, in einem kleinen Betrieb zurechtzukommen. Der erste Fall ist, also den Fall, den du jetzt selber hast, der ist aber trotzdem drastischer. Ja, das ist A, der Regelfall. Und bei dem anderen ist eher der Regelfall, also bevor ein Unternehmen, ein Konzern zusammenschrumpft, gehen die meistens ab einer gewissen Größe dann kaputt, weil die Strukturen baut man eigentlich nicht mehr zurück. Und die Leute, die aus dem Konzern rausgehen, ein kleines Unternehmen, die haben bewusst die Entscheidung getroffen und wollen bewusst die mehr Nähe haben. Das heißt, sie haben eine größere Offenheit. Aber tatsächlich den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die du mitnimmst, ab einer Größe von, weiß ich, sagen wir mal, mit 10 Leuten angefangen, jetzt sind wir bei 200 Leuten, so richtig haben die ja nicht die Wahl gehabt, dass sie dann auf einmal in einem, ich sag mal so, in einer etwas anonymeren Umgebung, ja, etwas, ja, rausfällt, dass man vielleicht nicht mehr weiß, wie der Pudel heißt. Mir hat mal ein Zahnarzt gesagt, das fand ich eigentlich sehr, sehr gut, er möchte bis dahin wachsen, wo er alles, was man so über die Leute wissen muss, im positiven Sinne, also nicht im Stalking-Sinne, sondern im positiven Sinne, wie viele Kinder haben die, wo gehen die zur Schule, was wollen die studieren, das, ne, das war dem wichtig. Das war, der ist jetzt so 80 und das ist so ein Patriarch, von dem halte ich ganz, ganz viel. Und dem war es wichtig, der wusste von jedem Mitarbeiter, wie der Pudel heißt. Und das war ein Teil seiner Arbeit, dass er irgendwie so ein bisschen immer da mit so Familienbestandteil war. Das heißt, der genialer Zahnmediziner, hochgeschätzt, der hat immer bei einer gewissen Anzahl an Mitarbeitern, hat er aufgehört. Und der hätte dreifach, vierfach, den kennt auch jeder in Deutschland, aber ich weiß nicht, ob es dem so recht wäre, wenn ich das genannt hätte. Also der hat dann da aufgehört.
Wie groß war das dann so? So 30 bis 35?
Ja, genau. Der hat dann so ungefähr bei 30 aufgehört. Und das ist fairerweise, man redet ja, oder ich rede ja am liebsten über mich selber. Das heißt, das ist auch bei mir so die Größe, wo ich dann Schluss mache. Also ich habe immer so eine Größe von maximal 35 Leuten, die ich gut führen kann. Und für den Rest bin ich nicht gut genug. Habe ich nicht die Qualifikation, glaube ich. Und auch nicht die Empathie und will es auch ehrlich gesagt nicht. Da kommt bei mir ganz viel zusammen. Das heißt, es ist auch bei mir so die Größe, wo ich sage, bis dahin halte ich mich für einen halbwegs vernünftigen Manager einer Einheit. Und darüber, das kriege ich nicht zurecht. Darüber müsste ich zu viel wachsen und das möchte ich nicht mehr. Das heißt, das sind auch bewusste Entscheidungen, ob man das denn macht oder auch nicht macht. Insofern glaube ich, dass es nicht nur also für dich und deine Führungskräfte und Führungsteam ist es eine gewaltige Herausforderung.
Von allen Punkten, über die wir heute sprechen, ist das der größte Punkt mit Abstand. Weil du musst ja auch die ganze Zeit, wenn du wächst, das ist ähnlich wie bei den Patienten. Du hast ja nie Stabilität im Team drin, sondern du vergrößerst die ganze Zeit die Abteilungen, gerade wenn du im Wachstum bist. Wir reden hier gerade über Wachstumsschmerz. Und Wachstum ist für mich, wenn du, sagen wir zumindest mal über 10% im Jahr wächst. Das, alles andere ist kein richtiges Wachstum. Wenn du 5% im Jahr wächst, das ist, Inflation ist ungefähr das Gleiche. Klar ist auch Wachstum, aber so über 10% merkst du das Wachstum. Wenn du 50 Leute hast und du wächst 10%, ja, da kommen schon 5 neue Leute rein, jedes Jahr. Wenn du 20% wächst, sind es 10. Das heißt, jeder Fünfte ist immer neu. Und dann hast du noch welche, die gehen, die du noch sogar kompensieren musst. Das heißt, vielleicht gehen sogar noch 5, dann musst du 15 auf 50 neu. Da hast du schon fast ein Drittel der Leute neu. Und das ist schon wirklich eine riesengroße Herausforderung. Und die Leute dann wirklich in die Effizienz zu bringen und zu gucken, dass sie sich nicht die Haare ausreißen. Also ich sitze momentan wirklich jede Woche mit irgendjemandem zusammen und versuche zu moderieren und du musst wirklich die Leute zusammenbringen. Das ist dann ein ganz großer Teil deiner Tätigkeit. Ich glaube, wenn du noch ein Level größer wirst, dann kannst du jemanden, also ne, du kennst ja Michelle, aber selbst die schafft das nicht alleine. Das ist, obwohl wir relativ klein sind, ne? Also dieser Schlüssel ist, ich glaube, wenn du irgendwann eingefahren bist, kann eine Personalkraft mehr Leute betreuen, aber im Wachstum brauchst du einen ganz anderen Schlüssel, um die Leute zu betreuen. Dann ist das nicht 1:50, sondern dann ist das eher so 1:20 oder 1:25. wie du die Leute nur im Personal, ich meine gar nicht fachliche Führung, ne, dass irgendwie eine Teamleitung am Empfang sitzt und sagt, hier so und so läuft das und disziplinarisch, sondern rein HR, ne, brauchst du wirklich viel Kapazität dann, damit das funktioniert.
Du musst die Leute ja auch dahin coachen. Also was ich damit meinte ist, die Führungskräfte haben es wahnsinnig schwer. Es ist ein wahnsinniger Stresstest und man weiß meistens, dass es auch nicht alle durchstehen. Das ist leider meistens so, weil das zu viel ist. Aber das, was eigentlich der richtige Brennpunkt ist, ist das Personal, das eigentlich dieses gemütliche, familiäre, bisschen etwas kühlere, mehr sachlich orientierte, mehr stilisierte Führungsverhalten, die sich da umwandeln müssen. Und also erstmal, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und allein die Emotion, dass man sich hier etwas verändern muss, sucht nach einem Ventil. Und wo sich das Ventil entlädt, der hat das gesagt. Oder hier ist das doch unfair oder das. Meiner Erfahrung nach ist das meistens immer nur so ein Gesprächsaufhänger. Aber die tatsächliche Ursache liegt darin, dass es hier ein Wandel ist. Das heißt, du musst als Führungskraft die ersten 2 Jahre brutal dran arbeiten. Ich habe das in mehreren Praxen jetzt über die letzten 20 Jahre begleitet. Man muss immer wieder die gleichen Sachen sprechen. Mir hat mal einer gesagt, ich glaube, ich bin ein Papagei. Und da habe ich gesagt, ja, man ist 2 Jahre lang ein Papagei, 2,5 Jahre. Und je mehr man sich wie ein Papagei fühlt, desto mehr höhlt der stete Tropfen den Stein. Und irgendwann ist es dann geschafft. Irgendwann ist es geschafft. Aber dieser Prozess, das ist dann einfach so, man haut ein neues Organigramm an die Wand, spricht mit jedem ein Mitarbeitergespräch, macht dann vielleicht noch ein zentrales Coaching und dann glaubt man, jo, hat jeder begriffen. Das ist der größte Haufen Scheiße, den es gibt. Nämlich das funktioniert. Also das ist eine Selbstkapitalisierung. Das heißt, jedes Moderationsgespräch von dir ist eigentlich ein weiter Tropfen in einem großen Fass voll Wasser. Und irgendwann hast du dir den Mund sabbelig geredet und irgendwann ist es bei jedem angekommen. Jeder sieht auch, dass es sich nicht mehr ändert. Das hat dann jeder begriffen.
Kennst du dieses Lackmus? Irgendwann schlägt das Wasser dann um. Ja, so, das ist wirklich bei einigen Sachen. Ich habe jetzt irgendwann, habe ich angefangen, in jedem Weekly machen wir irgendwas anderes, was Neues. Jetzt mittlerweile erzähle ich in jedem Weekly eigentlich fast das Gleiche. Ne? Immer Folgeterminquote beachten, No-Show-Rate senken, den und den Prozess, den wir vor 6 Wochen schon gemacht haben und vor 5 Wochen nochmal neu iteriert haben, vor 4 Wochen nochmal refreshed haben, dann nochmal. Und dann merkst du es erst irgendwann in den Umsetzungen und in den Zahlen, dass es dann irgendwann funktioniert. Weil die Leute merken, erst wenn du Sachen mehrmals sagst, scheint es wichtig zu sein. Wenn jemand etwas sagt, heißt es noch lange nicht, dass jeder zuhört. Das heißt, von den 50 Leuten, die da sitzen, waren 30 irgendwie einigermaßen konzentriert, 10 waren gar nicht da und 10 waren irgendwie, keine Ahnung, müde. Ja, und 20, die du nicht erreicht hast, von den 20 erreichst du dann wiederum 12 beim nächsten Mal und die anderen 8 haben 2-mal nicht zugehört. Und so ist das, ne? Das heißt, du musst immer so 3, 4, 5, manchmal bei einigen Menschen sogar 8 bis 10 Iterationen immer wieder gleich, bis dann irgendwann das Ganze auf der Handlungsebene ankommt. Und wenn es dann aber in der Handlungsebene ankommt und ein paar Mal gemacht wurde und dann vielleicht sogar auch Einsicht durch Sinn kommt, ne? Weil man merkt, oh krass, geht ja wirklich besser. Und es gibt ja auch Sachen, Changes, wo du dir was denkst und in Wirklichkeit ist es schlechter. Das ist dann kommt irgendwann Feedback, du, wir machen das, aber es funktioniert nicht. Das ist auch gut, ne? Dann weißt du wenigstens, sie haben es angewendet und kriegst du Feedback. Aber wenn es dann wirklich durch Sinn besser wird, dann hat man es geschafft, dann ist der Prozess drin und dann muss man erst wieder irgendwas tun, damit die das nicht mehr machen. Dann ist man sozusagen auf der Gewinnerstraße, ja.
Oh Mann, Stefan, ich glaube, das ist ein abendfüllendes Thema. Wir haben eigentlich noch 3 weitere Kategorien. Ich würde sagen, wir machen noch eine und dann machen wir eine 2. Folge, denn wir haben noch Kategorie Struktur, Prozesse, Organisation. Dann haben wir noch Finanzen und Inhaber-Mindset, Inhaberrolle. Und gerade Inhaberrolle ist etwas, was abendfüllend ist. Und da gibt es, glaube ich, von beiden von uns brutal viel zu sagen. Insofern würde ich sagen, wir machen heute noch Kategorie Struktur, Prozesse, Organisation. Das ist auch nochmal ein dickes Brett. Dann haben wir eine Stunde durch. Und dann werden wir im Oktober Finanzen und Inhaber-Mindset nehmen und an der Stelle direkt weitermachen.
Perfekt. Hätte ich auch vorgeschlagen.
Ja, sonst sind wir hier in einer 2-Stunden-Folge und da strapazieren wir alle mit. Insofern, Stefan, lass uns ins dritte Thema rein. Kategorie Struktur, Prozesse, Organisation. Was sind da so deine Learnings der letzten 6 Monate?
Ja, eigentlich eher der letzten 10 Jahre. Ne? Also der letzten 6 Monate natürlich nochmal auf einem anderen Level. Aber als ich 2014 wirklich mich selbstständig gemacht habe mit den 5, 6 Leuten, da habe ich das Wort Prozesse mal am Rande gehört. Aber was ein Prozess so richtig ist, wusste ich gar nicht. Brauchte ich nämlich auch nicht. Weil Prozesse waren eigentlich das, was man so gelebt hat. Ne? Was immer wieder passiert ist, aber das war alles so ganz gut, wie es ist. Es hat sich von alleine eingeschliffen. Warum? Weil es inhaberzentriert war. Das heißt, ich habe mir einfach die Welt so gemacht, wie sie mir gefallen hat. Und die meisten Leute haben dann einfach mitgemacht. Die haben immer gesagt, ich kriege ja mein Gehalt dafür. Und wenn was nicht gestimmt hat, habe ich es gesagt. Und wenn ich was Neues im Tray haben wollte, dann haben die es halt reingepackt. Und es gab auch nur 2 Trays. Also war das alles nicht so schwierig. Je mehr Leute dann dazukommen, umso mehr fällt einem diese Inhaberzentriertheit auf die Füße. Das heißt, wenn du noch einen angestellten Zahnarzt hast, den kannst du auch noch sehr eng führen. Der lernt dann quasi 1:1 dein Konzept. Das ist dann so wie Mr. Miyagi und Karate Kid, ne? Der nimmt dann alles 1:1 auf und irgendwann ist er dann auch ein kleiner Mr. Miyagi, wenn er möchte. Wenn du aber 10 angestellte Zahnärzte hast, dann ist das alles nicht mehr möglich. Dann geht es von der Inhaberzentriertheit hin in die Standardisierung. Das heißt, man muss überlegen, wie stelle ich meine Prozesse und meine Struktur so auf, dass sie nicht mehr für mich perfekt funktioniert, sondern dass sie für alle zu 80% funktioniert, sodass jeder einigermaßen glücklich ist. Und was ist der größtmögliche Nenner in einem Kompromiss, sodass alle gut arbeiten können, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen am Ende des Tages. Das heißt, wie müssen unsere Konstsachen bestückt sein, sodass jeder eine gute Füllung damit machen kann? Wie muss ein Neupatiententermin strukturiert sein, damit jeder eine vernünftige Erstberatung machen kann? Bedeutet, alle wiederkehrenden Prozesse im Unternehmen müssen nochmal neu gedacht werden im Wachstum und überlegt werden, bisher war das vielleicht suboptimal, weil es auf eine Person zugeschnitten war, oder war es vielleicht grundsätzlich sogar suboptimal, aber das war nicht so schlimm, weil das wurde dann irgendwie durch einen individuellen Skill kompensiert. Ja, zum Beispiel, ja, als Inhaber, irgendwie hole ich die Zeit schon wieder rein, wenn die Neupatiententermine zu eng getaktet sind. So, ein Assistenzzahnarzt, der ist dann aber plötzlich 3 Stunden hinten und völlig überfordert und die Patienten verlassen wutentbrannt das Wartezimmer. Ne? Also das ist dann so ein Prozess, der einem erst dann auf die Füße fällt, wenn er zum Beispiel von einem anderen gelebt wird, der vielleicht nicht das gleiche Skillset hat, wie derjenige, der den Prozess vielleicht irgendwann mal ausgeklügelt hat. Und das ist ein großer Wachstumsschmerz, weil das für den Inhaber erfordert, aus seinem Ego rauszugehen und zu sagen, okay, es geht jetzt eben nicht mehr alles nach meiner Pfeife. Und natürlich kann er sich einen Parallelprozess schaffen, wo er sagt, ich mache das aber anders, ist aber nicht gerade leading by example und würde dann auch natürlich wieder hintenrum zu so ein bisschen der Degeneration der Führungskultur führen. Das heißt, ich versuche mich auch zu 90%, ich sage mal nicht zu 100, aber zu 90% an die eigenen auferlegten Prozesse irgendwie zu halten. Und erst dann kann man eigentlich skalieren. Also erst dann kann man, wenn man sagt, man möchte wirklich weiter wachsen, muss man sich überlegen, was sind denn Prozesse, die auch jemand machen kann, der jetzt einfach relativ neu kommt, den wir relativ schnell dahin bekommen, sodass der Prozess eben auch läuft. Also das ist für mich der eine Teil. Wenn du willst, können wir erstmal über diesen einen Teil weiterreden. Also wie ist da deine Erfahrung so?
Also Prozesse ist ja sozusagen für mich Muttermilch. Ich denke ja, dass immer die Gloria einer Praxis immer in den Prozessen liegt. Ja, also in den Menschen, Punkt 1 vielleicht, aber die Menschen müssen Prozesswissen haben und müssen eine gewisse Eigenschaft mitnehmen, dass sie einen Prozess besser machen wollen. Und dein Beispiel fand ich eigentlich sehr stark, dass du sagst, wenn der Assistenzarzt, dem ist das vielleicht nicht ganz bewusst, weil du hast dann irgendwie vielleicht das noch irgendwie, sind noch so und so viele Patienten, dann muss ich das mal schnell machen, dann sortiere ich das mal weg, schicke den Patienten jetzt mal mit der Prep irgendwie nach Hause oder macht er erstmal das und er habe dann eine gewisse, ich sag mal so Bauernschleue, ja, wie ich das dann hinkriege, weil du auch sehr lange diese Erfahrung hast. Und jemand, der diese Erfahrung nicht hat, ich glaube, von dem kann man es nicht verlangen, dass der automatisch sagt, okay, diese Behandlung ist jetzt für 1,5 Stunden drinne, da mache ich jetzt mal das, denn es dauert vielleicht 1/2 Stunde, habe ich wieder 1 Stunde gespart. So macht man das ja, ne? Also wenn es dann irgendwie möglich ist, dann ist der Patient trotzdem zufrieden und die anderen sind zufriedener, als sie wutentbrannt aufhören.
Du kannst als Inhaber ja auch auf ganz andere Ressourcen zugreifen manchmal, ne? Als Inhaber kannst du sagen, hier komm, ich brauche nur eine 4. Helferin und ein 3. Zimmer und der Assistenzzahnarzt steht da mit einem Zimmer und einer Helferin, ne?
100% richtig. So, das heißt, du siehst eigentlich diese Prozessschwächen und eigentlich wiederhole ich mit alter Wein in neuen Schläuchen, wiederhole ich das, was du gesagt hast, du siehst eigentlich erst, wenn ein anderer den Prozess ausführt, wie der Prozess ist. Punkt. Ja? Denn du selber wirst es immer zurecht tüfteln. Wenn du mit deinem Motorboot draußen auf dem See ist, du hast den Motor nicht gewartet, du hast nicht geguckt, irgendwie fummelst du, also du kleingeschrieben, also der dem das Boot gehört, fummelt das meistens irgendwie noch zurecht und weiß sich irgendwie zu helfen, weil er die Eigenschaften kennt, hat hier nochmal was und so weiter. Das ist was anderes, wenn du jemand anderen auf das Boot setzt. Dann die Protokolle müssen alle durchgegangen werden. Ist genug Öl drin? Ist die Schraube geschmiert? Dreht sie sich frei oder hat sich da irgendwie so eine Alge reingesetzt und ist jetzt fest? Das heißt, da geht man das Protokoll durch. Wie beim Flugzeug, wie bei allen anderen. Man muss ein Protokoll durchgehen, ist das alles set, zack. Und dann kann der Prozess gut durchlaufen. Das heißt, wenn wir das mal runterbrechen auf die Basis des gemeinsamen Verständnisses, dann ist es die. Der Prozess ist vielleicht so, wie du ihn definiert hast, du ihn gut ausführst, aber ein anderer nicht gut ausführen kann, liegt meistens daran, dass die vorgefundene Situation nicht genormt genug ist. Das heißt, du musst das Setup besser setzen. Es müssen mehr Überprüfungen erfolgen und ab einer Überprüfung, Ampel grün, kann der Prozess so durchlaufen. Denn es darf nicht unbedingt gefordert sein, dass jeder sofort improvisieren kann. Das A kann nicht jeder und B nicht jeder weiß, ob er oder sie das auch darf, ob das so korrekt ist und dann entsteht immer ein Chaos.
Auch das ist ein Prozess zu identifizieren, wer ist auf dem Level, dass er mehr Freiheiten kriegen kann.
Oder macht das Setup. Oh ja, genau, da wachsen sie hinaus. Das ist ja super. Die werden nachher die Polierer, die Vorarbeiter, die werden nachher andere anleiten können und so weiter. Aber am Anfang ist es wichtig, ein neuer Prozess. Es muss das Prozess-Setup so sein, dass, also, wenn man so will, die klassische Checkliste, ist das genauso, zack, alle Haken hinter. Und wenn man merkt, dass der Prozess nicht rund läuft, dann hat man irgendeinen Haken vergessen. Und dann macht man das so, dass man Haken hinzuzieht und vielleicht werden auch drei andere Haken nicht gebraucht, die streicht man dann von der Liste. So macht man einen Prozess schlanker, also ein Prozess-Setup schlanker und dann kann der Prozess starten und dann läuft er auch durch, egal wer da am Herd steht, der Burger schmeckt gleich. Ja? Und das ist eigentlich, nicht nur eigentlich, das ist das ganz große Geheimnis an schlanker werdenden Prozessen, die jeder beherrscht.
Ja, genau das war der Satz, der mir noch gefehlt hat, weil du kannst ja in beide Richtungen überregulieren. Also einmal in die zu wenig Prozesse, dann endet das Ganze im Chaos. Sagen wir mal, du bist jetzt eine marketingstarke Praxis, du wächst und du vergisst, die Prozesse eben nachzuziehen. Dann endet das irgendwann im kompletten Chaos. Dann wirst du eine erhöhte Mitarbeiter-Patienten-Fluktuation, Umsätze gehen runter, Rentabilität geht runter, Effizienz geht runter. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch überregulieren. Dann hast du eventuell auch wieder steigende Fluktuationen, weil Ärzte sich nicht mehr entfalten können, sagen, ich komme nicht weiter, hier wird alles totreguliert, ich darf hier gar nichts. Und eventuell werden Prozesse auch langsamer. Dann sinkt auch die Effizienz wieder, weil dann eben gar nichts mehr erlaubt ist und gute Lösungen, die eben aus der Situation heraus entstehen können, eben nicht mehr zugelassen werden. Ne? Und ich glaube, die meisten sind eher in einer Unterregulation. Also ich glaube, wenn man jetzt so eine gaussische Glockenkurve hätte, dann haben die meisten Praxen wahrscheinlich eher zu wenig Prozesse oder zu schlechte. Aber ich kenne auch ein paar Praxen, das sind dann wirklich so, wo wirklich dann im Stereo, ne, man kann ja auch sagen, ich erfülle jetzt alle ISO-Normen. Die Frage ist, wie sinnvoll ist das wirklich? Ja, und da muss man auch ein bisschen mit Herz und Verstand dabei bleiben und ein bisschen Bauernschleue haben und zu gucken, wo bringt der Prozess jetzt wirklich was an Effizienz und Standardisierung und Qualität, echte Qualität? Und wo ist es eigentlich nur so eine Art Forderung von jemandem? Ne, manchmal sieht man ja eine Ampel und sagt sich, warum steht die denn jetzt hier? Die macht hier überhaupt keinen Sinn, diese Ampel. Und es gibt eben Leute, die sagen, ich halte mich dann trotzdem daran oder ich stelle eine ähnliche Ampel auf. Oder es gibt Leute, die sagen, die Ampel, die stelle ich eben nicht auf, aber die Ampel da, die ist total sinnvoll, weil die verhindert Unfälle und lässt den Verkehr besser durchlaufen. Ne?
Ja, also ein gutes Beispiel ist folgendes. Das ist ein Beispiel von letzter Woche. Letzte Woche war ich beim Teaching. Ja? Dort war das so, dass ich eine beziehungsweise jemand, der oder die zwar ZMP ist, eine sehr gute ZMP, aber die nicht regelmäßig bleacht. Und mit diesem Bleaching-System, mit Flash, hat sie dato noch nicht gebleacht. Bin da hingegangen und ich habe nie Schmerzen. Es zieht bei mir nie an den Zehen. Und dann wurde es aufgetragen und dann zog es an den Zehen. Make a long story short. Es wurde alles richtig gemacht. Und dann war der Prozessschritt, dass in dieser Spritze, wo drei Behandlungen drin sind, ne, also für drei Durchgänge, da wurde das nicht genau gedrittelt. Das heißt, es wurde nicht genug Gel aufgetragen auf die Zähne. Das heißt, es hätte theoretisch für vier Durchgänge gereicht. Aber wenn es nicht eine gewisse Dicke hat auf den Zähnen von diesem Material, dann ist unter der Hinzunahme von diesem Blaulicht, von diesem Kaltlicht, wo es ja ein bisschen erhitzt, ist da zu wenig Schutz dabei und dann kommen dann diese Schmerzen. Also es ist einfach nur ein Protokollschritt, dass man auf dieser Kanüle sozusagen so drei Trichter hat und sagt, man muss diesen einen Trichter da komplett auch für benutzen, denn dann hast du eine, wenn man so will, schmerzfreie Garantie. So war es dann auch im zweiten Durchgang. Ich habe nichts gemerkt, gar nichts, weil dann einfach mehr aufgetragen wurde. dieser Prozessschritt fehlte dann einfach. Und wenn jemand erfahren ist oder das, das sieht, okay, ich mache das immer so zack, 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 dann gibt es gar kein Thema. Das heißt, Liste, es muss wirklich die Tube da genauso, es muss bis zu dem Strich gedrückt werden. Und auch wenn es vorher die Zähne voll zu sein scheint, weil man einen kleinen Mund, einen großen Mund hat, ne, muss das alles benutzt werden. Und man darf da nicht sozusagen falsch sparen, weil es dann Schmerzen gibt. So, zack. Also das ist die eigene Erfahrung. Das Erlebnis ist, wenn man diesen Prozess da nicht berichtigt, ich käme nicht mal wieder. Für mich hat sich das alle für alle Male erledigt. Und so bin ich 18 Monate eigentlich immer da oder alle zwei Jahre, je nachdem, wie ich das dann so empfinde. So, und das ist eigentlich genau das Beispiel. Und davon gibt es hunderte von Prozessen, die immer damit zusammenhängen, wenn ich genug Erfahrung habe, brauche ich nicht die Liste. Wenn ich zu wenig Erfahrung habe, muss die Liste eher mehr sein. Und dann wächst es dann halt. Und die Prozesse kriege ich halt schlanker. Und da fällt mir jetzt ein Beispiel aus der künstlichen Intelligenz an, was ich letzte Woche gelesen hatte. Ich hatte da einen Vortrag zu, hatte ein bisschen recherchiert. Meta hat 300.000 Parameter genommen, um ihr künstliche Intelligenzmodell zu trainieren. So, um jetzt schneller zu werden. Also wenn man immer 300.000 Parameter trainiert, das ist sehr, 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 sehr viel. So, und jetzt haben sie getestet, wie komme ich auf das gleiche Outcome, also das gleiche Output, und benutze nicht 300.000 Parameter, sondern vielleicht nur 200.000 oder 250.000. Das heißt, die lassen gewisse Parameter weg und gucken, ob sie jetzt das gleiche Outcome kommen. Das heißt, die machen sozusagen ihre Rechenpower effizienter, indem sie weniger Parameter nehmen und versuchen, auf den gleichen Outcome zu kommen, was total schlau ist. Und genau das Gleiche ist es hier. Wenn wir am Anfang 10 Prozessschritte haben und wollen unseren Outcome da haben, und dann gucken wir nachher, okay, welcher ist, muss nicht extra gesagt werden, welcher muss nicht extra abgehakt werden, dann reduziere ich das wieder und dann habe ich den Prozess sauber. Und das ist ein Prozess. Das ist der Prozess des Prozessoptimierens. Ne?
Ja, das ist richtig. Oder die Prozessoptimierung, richtig. Also mir ist jetzt gerade in der Assoziation noch eine Sache eingefallen, die bei uns im Wachstum extrem wichtig geworden ist, die am Anfang noch nicht so wichtig war. Und das ist das Thema Meeting-Rhythmus beziehungsweise Kommunikation innerhalb des Unternehmens, also horizontale Ausbreitung von Informationen, die für alle oder viele relevant ist. Und ab einer gewissen Größe empfehle ich echt jeder Praxis zumindest mal ein Monatsmeeting, aber wir machen halt ein Weekly. Wir haben sogar so eine Art Meeting-Rhythmus, das haben wir von Scaling Up rausgenommen. Ne? Das heißt, die Daily Huddles, die machen wir nicht so wirklich leider, aber wir machen ein Weekly, wir machen ein Monthly, ein Quartalsmeeting und ein Jahresmeeting und die werden halt immer größer. Die Jahres- und Quartalsmeetings sind eher strategischer Natur. Das heißt, da fokussieren wir uns auf wenige tiefe strategische Themen und Ziele. Und die Weeklies und die Monthlies, die sind für operative Themen. Momentan machen wir es so, früher haben wir immer das Weekly alle zusammen gemacht. Da waren wir 25 Leute, ne? 25 in Plettenberg, 25 in Herne. Und jetzt sind wir aber über 50 in der Klinik schon. Und jetzt haben wir das Weekly gesplittet. Jetzt haben wir immer am Anfang eine halbe Stunde alle zusammen. Da werden Announcements gemacht, da werden Prozessänderungen besprochen, dass alle dann nochmal Rückfragen halten können. Also wir haben zwar auch Medikit, aber du kennst das, ne? Ein Medikit zu lesen oder jemand zu sagen, der den Prozess nochmal erklärt. Ne? Wir sagen, okay, nicht zu viele pro Woche, aber immer im Weekly jetzt die und die Änderungen, wie wir Patienten anrufen oder die und die Änderungen, wie jetzt Terminvergaben sind. Dann machen wir das alle zusammen und danach gehen wir eine halbe Stunde in die einzelnen Abteilungen mit den jeweiligen Leadern der einzelnen Abteilungen. Die machen da nochmal ein kleines Weekly. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, weil dadurch stellst du wirklich sicher, dass diese Umsetzungsgeschwindigkeit, wir haben, abgesehen davon habe ich noch mein Meeting Freitag, wo ich mit den ganzen Leadership-Teams im Marketing, wir haben Ops-Meeting, also ein Operations-Meeting, wir haben ein Meeting für HR, wir haben ein Meeting für Labor, wir haben nochmal ein Ärzte-Meeting, wo wirklich nochmal auf der höchsten Ebene gesprochen wird und da werden die Sachen entschieden, aber die Weeklies, die sind dann extrem wichtig für die Umsetzung, weil da kriegst du diese Iterationen erst hin, ne? immer wieder zu sagen, wenn ich die Weeklies nicht hätte, dann wäre es ganz schlimm. Dann würden wir irgendetwas entscheiden und dann müsste, ja, wie soll das denn dann in die Köpfe der Menschen? Dann müsstest du irgendwie eine E-Mail schreiben oder was? Oder wie willst du es dann reinkriegen? Ne? Das geht, im Kleinen geht das, weil du siehst jeden Tag und du sagst, hey, wir machen das jetzt so. Das geht dann aber nicht mehr. Dann musst du, je größer du wirst, verlässliche Kommunikationsstrukturen schaffen.
Ja, absolut. Also da gibt es immer noch so ein bisschen, was hilft, so gewissen Hospitations-Tutoring, wo man dann immer noch mal zu gewissen Sachen irgendwo mitläuft, sich das da nochmal anschaut, denn die Leute sind natürlich alles Haptiker, was man direkt sieht, ne? Sieht, riecht, wo jemand noch zu spricht und wo man selber anpackt, das hast du 4, 5, 6 Mal so schnell drin, als wenn du es nur liest. Das ist ja auch vollkommen klar, es geht uns ja nicht anders. Das ist auch nochmal so ein Punkt, den man einstreuen kann bei ganz wichtigen Sachen. Der hat sich wirklich bewährt, ist personalaufwendig, aber der hat sich bewährt. Ja?
du musst die Zeit aber auch nehmen. Ne? Also viele Praxen sagen, das ist ja wertvolle Behandlungszeit.
Ja, natürlich, aber das ist die Rüstzeit, um später groß zu werden, ja? Du musst halt viele Experten heranziehen und darfst nicht der Einzige bleiben, ne?
Es ist immer das mit der Axt, ne? Also du kannst nicht nur die ganze Zeit Baum fällen, weil die Axt wird stumpf, ne? Du musst auch mal 10% der Zeit Axt schärfen. Und das sind eben die Meetings, wo Axt geschärft wird. Und dann bist du am Ende trotzdem schneller, ne? Lieber 35 Stunden effizient behandeln als 40 Stunden ineffizient.
Nochmal, wir haben ein Produktivitätsproblem. Und dieses Produktivitätsproblem haben wir genau aus diesem Grund. Weil wir glauben, wir müssen die Behandlungszeit immer voll ausfüllen und nehmen uns für die Veredelung der Mitarbeiter, das Axtschärfen, viel zu wenig Zeit und lassen sie lieber in schlechten Prozessen schwimmen. Und ich meine, was erzähle ich denn? Ich habe über 20 Jahre lang, also das Hauptargument, warum jemand etwas nicht macht, ist, ich habe gar keine Zeit. Ich habe nicht den Tag Zeit, mal auszublocken, um mal das zu trainieren. Ich brauche das ja. Ich hatte am Freitag bei 25 Jahre Camlock, hatte ich da eine Keynote zu einem Thema, war auch interessant. Danach kam noch ein Teilnehmer zu mir. Und da hatte ich auch gesagt, mit Produktivität und die Investitionsquoten bei den Zahnarztpraxen gehen runter. Und da sagte er, ja, ich bin 60, aber wie gesagt, was soll ich noch investieren? Also dieses digitale Röntgen, das ist mir zu teuer. Also ich sag mal jetzt mal 50.000 Euro, um eine runde Zahl zu machen. Ne? Es ist mir zu teuer. Auch das Scanner, den digitalen Scanner, das ist mir zu teuer. Dann habe ich gesagt, so, was für einen Umsatz machst du? Sagte er irgendwie 560.000. Ich habe, was für einen Gewinn machst du? Sagte er 250.000. Habe ich gesagt, okay. Genau das, was du mir jetzt sagst, ist unsere komplette Kohorte. Du sagst, du bist 60, deine Investitionsquote ist nahe null, du hast 250.000 Euro Gewinn bei 600.000, also du hast immer noch eine sehr gute Rendite bei 600.000 Euro Umsatz und du sagst, du kannst kein digitales Röntgen beziehungsweise keinen Scanner anschaffen, weil, wenn man so will, das Geld nicht da ist oder weil man nicht glaubt, dass sich das noch lohnt. So, und genau das ist das Problem. Man muss da wirklich mal auf 150.000 Gewinn runtergehen oder auf 200.000 Gewinn runtergehen, um am Ende des Tages da wieder...
Tust du ja gar nicht. Du schreibst über 10 Jahre ab oder über 6 Jahre oder über 5 Jahre, je nach Investitionsgut. Und du kannst ja sogar ein Leasing machen. Ja, und dann musst du es nur runterrechnen.
Stefan, geschenkt. Ne? Aber selbst wenn man das in der schlimmsten anzunehmenden Art und Weise rechnen sollte oder könnte, ist das eine Betrachtungsweise, die nachher nur dazu führt, dass die Praxis nicht verkäuflich ist. Das heißt, man zündet an allen Ecken und Enden bei sich Geld an, um jetzt in dieser Sekunde Geld zu haben.
Ja, es ist ein Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in sich selbst und die Fähigkeiten, diese Dinge umzusetzen und zu implementieren.
Ich glaube, das ist ganz häufig, sehe ich das so. Die Leute glauben nicht daran, dass mit Training oder mit Weiterbildung sich etwas ändert. Sie fahren selber zur Fortbildung, vielleicht für einen guten Plausch oder für ein nettes Essen oder, weiß ich, mal 2 Tage im Hotel irgendwo zu sein. Weiß ja geil was. Aber dieser Glaube, dass sich nicht irgendwie etwas ändert, der ist bestürzend. Das ist wirklich super schade. Denn es ändert sich etwas. Es wird besser. Und man kriegt, das ist so leicht. Es liegt so viel Gold und Geld in diesen Prozessen. Entweder muss es so sein, du änderst heute was und morgen siehst du es auf dem Konto. Ich habe es ganz häufig, ja, aber das ist jetzt, ich sehe es noch gar nicht diesen Monat in der BWA. Das ist dann sehr müßig, über so einen Schwachsinn dann zu reden.
Dann hätte ich diese Klinik nicht bauen dürfen. Mir ging es echt ja, gut. Klar.
Ja, so ist das. Stefan, wir sind über eine Stunde. Wir machen im Oktober eine richtig, richtig geile Folge. Und da machen wir jetzt die nächste Mal die Finanzen und Inhaberrolle, denn ich glaube, die füllen locker eine Stunde. Und heute machen wir mal Schluss. Und du, mein Lieber, Kopf hoch. Glück auf, lass dich nicht unterkriegen. Ne?
Danke dir.
Und ihr, liebe Zuhörerin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch diese Folge wieder Wachstumsschmerzen, einmal Black Swan Event und dann die Dinge, die dann tatsächlich fehlen. Und ich hoffe, dass da genug Learnings für euch dabei waren. Mir macht es immer Spaß mit dir, Stefan. Es sind immer einen Tag im Monat über tiefe Themen sprechen. Und ich hoffe, euch, liebe Zuschauer, macht es auch Spaß. Und wenn es euch Spaß macht, hinterlasst euch eine positive Bewertung. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.